Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? 7-mal? Jesus sagte zu ihm: Nicht 7-mal, sondern 77-mal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir. Ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief: Bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Liebe Mitbrüder im priesterlichen und diakonalen Dienst, liebe Schwestern und Brüder, die Kirche und ihre Sorge für die Menschen. Mit dieser ernsten Thematik haben Sie sich an Ihrem Kongress auseinandergesetzt, der den schönen Namen trägt: Freude am Glauben. Auf den ersten Blick mag sich die Frage einstellen, wie denn beides zusammengeht: der Ernst der Sorge und die Freude am Glauben. Und diese Frage verschärft sich, wenn wir uns die von der liturgischen Ordnung vorgesehenen biblischen Lesungen vor Augen führen. Mit sehr ernsten Worten schärft der Weisheitslehrer Jesus Sirach ein, dass Groll, Zorn und Rache keine Verhaltensweisen sind, die den frommen Menschen kennzeichnen, dass sie ihn vielmehr als hartgesottenen Sünder entlarven, der sich zudem in einen unheilvollen Widerspruch verwickelt. Der Mensch verharrt im Zorn gegen den anderen, vom Herrn aber sucht er Heilung zu erlangen. Und dieser Widerspruch wird von Jesus im heutigen Evangelium mit dem Gleichnis von den zwei Dirnen auf die Spitze getrieben, weil deren Schuld in keinem Verhältnis zueinander steht. Der Unterschied zwischen beiden Schuldnern ist vielmehr so groß: 10.000 Talente und lächerliche 100 Denare, dass man nur von einem Verhältnisunsinn reden kann. Während der eine Diener 10.000 Talente schuldig ist, sie aber vom König erlassen erhält, behaftet derselbe Diener einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldig ist und will die Schuld restlos beglichen haben. Der erste Diener freut sich natürlich über den Erlass seiner Schuld, aber es scheint sich um eine sehr, sehr billige Freude zu handeln, weil sie keinen Einfluss auf sein eigenes Verhalten hat. Seine Freude über die Vergebung übersetzt sich nicht in den Ernst seiner eigenen Vergebungsbereitschaft. Freude aber, die sich nicht mit dem Ernst paart und ohne Folgen bleibt, verdient diesen Namen eigentlich nicht. Das Gleichnis Jesu stellt uns somit vor die Frage, worin denn unsere Freude am Glauben begründet ist und welche Konsequenzen sie in unserem Leben hat. Und es lädt uns vor allem zur Rechenschaft darüber ein, wie sich unsere Freude am Glauben mit dem Ernst unseres Lebens verträgt. Diese Frage drängt sich vielen vielleicht auch auf, wenn wir in die heutige Situation unserer Kirche hineinblicken, in der ja nicht selten echt Freude und Ernst gegeneinander gestellt werden. Ist beispielsweise in den Auseinandersetzungen, die in der katholischen Kirche in Deutschland heute mit angestrengtem Ernst geführt werden, wirklich noch viel von der Freude des Glaubens zu spüren? Wer umgekehrt die Freude am Glauben auf seine Fahnen geschrieben hat, wird nicht selten als nicht ganz ernsthaft genug beurteilt, weil er noch nicht gemerkt habe, wie ernst die Lage der Kirche geworden sei. Sind also Ernst und Freude doch Gegensätze, die sich ausschließen? Hinzu kommt, dass auch heute in der Kirche Ereignisse und Vorkommnisse festzustellen sind, die einem die Freude nehmen könnten. Wenn wir freilich genauer zusehen, wäre die Freude, die uns dann abhanden käme, gewiss nicht die Freude des Glaubens, sondern die Freude, die wir uns selber bereiten und die wir an uns selber haben. Aus Erfahrung wissen wir aber, dass selbstproduzierte Freude es höchstens zur Fröhlichkeit bringt, die selten lange Bestand hat. Liegt vielleicht nicht hier der tiefste Grund dafür, dass Freude in unserer Kirche etwas zur Mangelware geworden ist? Steht vielleicht doch die Freude, die wir uns selber bereiten und die wir an uns selber und an unseren Projekten und Leistungen haben, so sehr im Vordergrund, dass die Freude wieder gedämpft wird, wenn wir die uns vorgenommenen Ziele nicht erreicht haben und sich die Sprache der Freude unter der Hand wieder in die Sprache des Jammerns verwandelt, die nur allzu oft dazu führt, dass wir nach Sündenböcken Ausschau halten, die uns unsere Freude vergällen. Wer beispielsweise der Meinung ist, dass die Kirche in Deutschland alles gut macht und deshalb allen Grund hat, sich über sich selber zu freuen, muss dann den Sündenbock außerhalb ihrer Grenzen suchen und die bereits biblisch-rhetorisch formulierte Frage, was denn aus Nazareth Gutes kommen soll, dahingehend abwandeln, was denn heute aus Rom überhaupt Gutes kommen soll. Mit dieser kritischen Rückfrage soll in keiner Weise in Abrede gestellt werden, dass in der Kirche in Deutschland sehr viel Gutes und Großes geleistet wird und sie auch Grund hat, sich darüber zu freuen. Auf der anderen Seite kann es sich aber nur dann um die Freude des Glaubens handeln, wenn sie angesichts der vorhandenen Probleme und Schwierigkeiten nicht vergeht, sondern sich in ihnen bewährt. Wie bereits Paulus den Thessalonichern geschrieben hat: Ihr habt das Wort trotz großer Bedrängnis mit der Freude aufgenommen, die der Heilige Geist gibt. Dass sich Freude und Ernst nicht ausschließen, dass man vielmehr sogar vom Ernst der Freude sprechen kann, zeigt sich vor allem darin, dass sie trotz großer Bedrängnis lebt. Und das ist darin begründet, dass es sich bei der Freude des Glaubens um jene Freude handelt, die wir uns nicht selber bereiten, sondern die der Heilige Geist gibt. Und schließlich hat diese Freude einen konkreten Inhalt, nämlich jenes Wort, von dem Paulus sagt, dass wir es aufnehmen sollen. Der tiefste Grund unserer Freude ist somit ein Wort, das nicht unser eigenes Wort ist, sondern ein Wort, das uns vorausgeht und das wir nur empfangen können. Diese vom Heiligen Geist geschenkte Freiheit, Freude am Wort Gottes, ist so sehr das Erkennungszeichen des christlichen Glaubens, dass man als Kriterium für die heute notwendige Unterscheidung der Geister formulieren könnte und müsste. Überall dort, wo, auch und gerade in der Kirche, Freudlosigkeit und deprimierte Aufgebrachtheit herrschen, ist der Geist Jesu Christi gewiss nicht am Werk. Dort wirkt vielmehr der manchmal so freudlos gewordene Zeitgeist. Denn die Freude, die der Glaube schenkt, ist nicht einfach ein Gefühl, das sich angesichts unseres Tuns und unserer vollbrachten Leistungen einstellt. Sie ist vielmehr eine Zusage und eine Verheißung, die unserem Leisten und sogar unserem Leben vorausgeht. Es muss doch uns Christen bleibend zu denken geben, dass das allererste Wort, mit dem die neutestamentliche Heilsgeschichte beginnt, ein Wort der Freude ist. Nämlich der Gruß des Engels Gabriel an Maria. Freue dich, du Gnadenvolle, der Herr ist mit dir. Diese Anrede hört sich zunächst an wie die im damaligen griechischen Sprachraum übliche Grußformel, und so wird sie auch heute meistens übersetzt, sei gegrüßt. Bedenken wir sie aber vom alttestamentlichen Hintergrund her, dann spricht der Engel Maria die von Gott her kommende Freude zu, und dann wird sichtbar, dass christliche Glaube in seinem innersten Kern Freude, ja Ermächtigung zur Freude ist. Freue dich. Dieses Freue dich wird zudem weiter ausgelegt mit der Anrede des Engels an Maria, du Gnadenvolle. Damit wird der Grund der Freude nochmals vertieft. Denn das griechische Wort für Gnade, Charis, ist vom gleichen Wortstamm wie das Wort für Freude, Chara. Und damit wird uns die wunderbare Verheißung zugesprochen, dass derjenige wahren Grund zur Freude hat, der von Gottes Gnade angerührt ist, und dass die Freude aus der Gnade kommt, ja, dass die Gnade selbst Freude ist. Da im biblischen Verständnis Gnade nicht irgendein von Gott kommendes Etwas ist, sondern Gott selbst, ist christliche Freude zutiefst immer Freude an Gott. Oder um es mit Paulus in der heutigen Lesung zu sagen, Freude darüber, dass wir dem Herrn zugehörig sind. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Diese Freude am Herrn ist unsere Stärke, wie bereits der alttestamentliche Priester Esra sie dem angesichts der Verbannung mutlos gewordenen Volk Israel zugesprochen hat. Und er hat damit deutlich gemacht, dass die Freude des Glaubens nicht einfach abhängig sein kann vom jeweiligen Zustand des Volkes Gottes, sondern dass sie sich immer zuerst und zutiefst auf den Herrn selbst richtet. Die Freude des Christen kann nur in der Wahrheit des Wortes Gottes begründet sein, das dem schönen Namen Evangelium trägt. Denn Freude und Wahrheit reimen sich nicht nur sehr gut aufeinander, sie potenzieren sich vielmehr gegenseitig. Wie der französische Dichter Paul Claudel tiefsinnig erkannt hat, wo die meiste Wahrheit ist, ist auch die meiste Freude. Wenn wir dieser Wegweisung weiter nachdenken, sind wir gut beraten, uns noch tiefer in diese Wahrheit einzubergen und danach zu bohren, was denn eigentlich uns Menschen wirklich Freude bereiten und uns wirklich froh machen kann. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass die Wurzel aller Freude ein tiefes Einverständnis des Menschen mit sich selbst ist. Wirklich freuen kann sich nur, wer sich selber so annehmen kann, wie er ist. Und nur wer sich annehmen kann, kann auch die anderen und die Menschen und die Welt annehmen. Damit stellt sich freilich die weitere Frage, wie wir Menschen denn dazu kommen, uns selbst anzunehmen und unserem Leben zuzustimmen. Ebenfalls aus eigener Erfahrung wissen wir, dass wir dies allein überhaupt nicht können. Wir sind vielmehr nur in der Lage, uns selber anzunehmen, wenn wir zunächst von einem anderen angenommen werden, der uns zuspricht: Es ist gut, dass du lebst. Es ist schön, dass es dich gibt. So zu mir zu sprechen, dass es wirklich wahr ist und mich mit Freude erfüllt, kann letztlich nur Gott, der Schöpfer meines Lebens. Und damit leuchtet die wirklich frohe Botschaft des christlichen Evangeliums auf. Gott findet uns Menschen so wichtig, dass er selbst für uns Mensch geworden ist und gelitten hat. Gut, dass es dich gibt. Diese Zusage hat Gott mit letztem Ernst am Kreuz seines Sohnes zu uns gesprochen. Der gekreuzigte Christus ist die konkrete Zusage Gottes, die jeden Menschen gewiss macht, dass er für Gott ein Ernstfall ist, dass er dessen eigenen Todesschicksal auf sich nimmt. Das Kreuz Jesu ist die göttliche Gutheißung meines Lebens, die nicht einfach mit verbalen Liebeserklärungen geschieht, sondern mit einem Akt solcher Radikalität, dass Gott das Leben seines eigenen Sohnes für uns Menschen investiert hat. Gerade als Kreuzesbotschaft ist der christliche Glaube wirklich Evangelium. Ja, die einzig frohe Botschaft, die tragfähige Freude zu schenken vermag. Wer bis in den Tod hinein geliebt ist, darf sich nun wirklich geliebt wissen und darüber froh werden. In der Kreuzesbotschaft finden wir dann auch die hilfreichen Antworten Gottes auf die offenen Fragen, die sich ansichts der biblischen Lesungen des heutigen Sonntags gestellt haben. Gott hat allen Grund, den Menschen von Zorn und Rache abzuhalten, weil er selbst jeder Rache eine Absage erteilt hat. Denn die einzige Rache, die Gott kennt, ist, wie Papst Benedikt XVI. Das einmal sehr tief gesagt hat, das Kreuz Jesu und sein Nein zu Gewalt. Am Kreuz Jesu hat sich Gott als ein Gott geoffenbart, der der Gewalt sein Leiden entgegengestellt hat, der dem Bösen und seiner Macht gegenüber als Grenze und Überwindung sein Erbarmen aufrichtet. In seiner Liebe bis zum Ende zeigen sich auch seine grenzenlose Versöhnung und uneingeschränkte Bereitschaft zur Vergebung, mit der er nicht nur 100 Denare, sondern 10.000 Talente erlässt. An uns liegt es freilich, bei diesem Gott in die Schule zu gehen und wenigstens die 100 Denare zu erlassen. Denn die Freude, die in uns aufgrund der Vergebung Gottes aufkommt, ist nur echt und glaubwürdig, wenn sie sich in unsere Bereitschaft zur Vergebung übersetzt. Damit, liebe Schwestern und Brüder, kommt vollends an den Tag, dass Freude am Glauben und Ernst des christlichen Lebens unlösbar zusammengehören. Freude am Glauben bewährt sich gerade darin, dass die Kirche sich für die Sorgen der Menschen annimmt, weil sie darum weiß, dass sie die Sorgen Gottes selber für den Menschen ist. Und dass sie ihren Beitrag leisten darf, damit die Menschen von jener Freude erfüllt werden, die das schönste Markenzeichen des christlichen Glaubens ist. Von daher werden wir Papst Benedikt ganz gewiss gerne zustimmen, wenn er die wichtigste Aufgabe der Kirche heute darin erblickt, Freude an Gott zu ermöglichen. Die Freude an Gott, die Freude an Gottes Offenbarung, an der Freundschaft mit Gott wieder zu erwecken, scheint mir eine vordringliche Aufgabe der Kirche in unserem Jahrhundert. Wir dürfen dankbar sein, dass uns ein Papst geschenkt ist, in dessen ganzen Lebenswerk als Theologe, als Bischof und als Papst wie ein roter Faden die Freude aufleuchtet, der in der Freude des Glaubens lebt und wirkt, der diese Freude ausstrahlt und deshalb von sich bekennt: Durch mein ganzes Leben hat sich immer auch die Linie hindurchgezogen, dass Christentum Freude macht, Weite gibt. Wir dürfen in Zuversicht hoffen und wollen darum beten, dass die Kirche in Deutschland Papst Benedikt bei seiner apostolischen Reise als einen Mann der Freude am Glauben empfängt und sich von seiner Freude am Evangelium anstecken lässt, damit sie selber neue Freude erhält und sie in die Gesellschaft hinein ausstrahlt. In der Freude liegt denn auch das tiefste Geheimnis einer missionarischen Kirche. Wo die Freude des Glaubens lebt, dort trägt sie absichtslos missionarische Kraft in sich. Wenn in uns Christen die Freude darüber neu aufbricht, dass Gott uns in seinem Sohn das wahre Gesicht gezeigt hat, dann kann sie auch das Herz der Nichtglaubenden in der deutschen Gesellschaft berühren und sie auf die Spur Gottes führen. Und dass wir dazu beitragen dürfen, indem wir die Freude des Glaubens in uns selbst nähren, ist dann nicht einfach unsere Aufgabe, die wir aus Pflichtbewusstsein erfüllen, sondern eine logische Folge, die sich aus unserer Freude am Glauben von selbst einstellt. Die Sorge der Kirche für die Menschen aus Freude am Glauben teilen, ist in der Tat das Lebensprogramm eines glaubwürdigen Christen und einer überzeugenden Kirche, die aus dem Geheimnis Gottes lebt, das der Engel Maria zugesprochen hat: Freue dich, du Gnadenvolle, der Herr ist mit dir. Amen.